You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 7. April 2022. Heute blicken wir auf den Fall Lina, in dem das Landgericht Gießen ein Urteil gesprochen hat. Außerdem schauen wir nach Schellenroda, wo vom 8. bis zum 10. April die sogenannte Frühjahrsakademie stattfinden wird. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Am Mittwochmorgen gab es in 61 Objekten Hausdurchsuchungen gegen verschiedene Neonazi-Organisationen in Deutschland. In insgesamt 11 Bundesländern standen unter anderem Combat 18 und die Gruppe Knockout 51 im Fokus der Bundesanwaltschaft. Combat 18 ist in Deutschland seit mehreren Jahren verboten. Combat 18 bedeutet so viel wie Kampfgruppe Adolf Hitler. Wegen seiner rechtsextremen, neonazistischen und fremdenfeindlichen Haltung wurde die Gruppe vom damaligen Innenminister Horst Seehofer verboten. Grund der Durchsuchungen bei Combat 18 seien laut Bundesanwaltschaft staatsrechtliche Vorwürfe. In Eisenach stand eine andere Vereinigung im Fokus der ErmittlerInnen. Dort wurden Leon R., Max A., Erik K. sowie Bastian A. von der Gruppe Knockout 51 verhaftet. Knockout 51 soll versucht haben, in Eisenach ein Nazi-Kiez aufzubauen und militante Corona-Proteste zu initiieren. Der Gruppe wird die Beteiligung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Alle Verhafteten wurden nach Karlsruhe gebracht und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser entscheidet nun über die Untersuchungshaft. Bei Combat 18 gab es, Stand jetzt, keine Verhaftungen. Im Fall der Umweltaktivistin Ella wurde vor dem Landgericht Gießen ein Urteil gesprochen. Die Aktivistin aus dem Dannenröder Forst wurde zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt. Grund für die Verurteilung ist der angebliche Angriff auf Polizisten. Ella wurde 2 tätlicher Angriffe in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Ella sitzt schon seit etwa 16 Monaten in Untersuchungshaft. In erster Instanz wurde Ella, die ihre wahre Identität nicht preisgibt, vom Amtsgericht in Arsfeld zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Das Berufungsverfahren stellt fest, dass Ella einem SEK-Beamten gezielt an den Kopf getreten habe. Einen weiteren Polizisten solle sie mit dem Knie gestoßen haben. Ella brach bei der Urteilsverkündung erstmals ihr Schweigen. In einem Gericht schilderte sie ihre Sicht der Dinge und sprach dabei Aspekte wie Herrschaft, Macht und Unterdrückung an. Vor mehr als 30 Jahren kam es in St. Louis zu einem rassistisch motivierten Brandanschlag. Dabei kam der 27-jährige Samuel Yeboah ums Leben. Nachdem die Bundesanwaltschaft den Fall vor 2 Jahren wieder aufgenommen hatte, wurde am Montagmorgen der Neonazi Peter Schapal verhaftet. Die Bundesanwaltschaft wirft dem vollendeten Mord sowie Mordversuch in 20 Fällen vor. Dass die Ermittlungen vor 30 Jahren eingestellt worden, sei laut Landespolizeipräsident Norbert Rupp ein Fehler gewesen. Er entschuldigte sich für die Defizite in der Polizeiarbeit und versprach, dass sich so etwas, Zitat, nicht wiederholen dürfte. Laut Antifa SAR war antifaschistischen Strukturen seit längerem bekannt, dass Schapal in der Nacht der Ermordung Samuel Yeboah am Tatort gewesen sei. Seine Prallerei ist Schapal nun wohl zum Verhängnis geworden. Er soll auf einer Party Ende 2020 mit dem Brandanschlag geprahlt haben, woraufhin sich eine Besucherin der Party als Zeugin bei der Polizei gemeldet habe und die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden. In Berlin-Neukölln fielen am 5. April kurz nach Mitternacht Schüsse. Der 22-jährige Burak Bektaş starb. Am Dienstag jährte sich der Mord zum 10. Mal.
Die Rodower Straße im Berliner Stadtteil Neukölln liegt abseits belebter Straßen. Südlich dessen, wofür der Bezirk unter AustralierInnen, Dänen oder SchwäbInnen in den letzten Jahren so beliebt geworden ist. Hier reihen sich keine Secondhand-Läden an türkische Supermärkte, keine stylischen Kneipen an überfüllte Mülleimer. Außerhalb des S-Bahn-Ringes scheint die Berliner Gentrifizierung wie gegen eine unsichtbare Wand zu stoßen. Viele Personen, die hier leben, kommen nicht aus Ländern des globalen Westens. Sie arbeiten nicht in Startups und flanieren an sonnigen Sonntagen auch nicht über die größte Grünfläche Berlins, das Tempelhofer Feld. Am Abend des 5. April 2012 erschießt hier ein Mann den türkischstämmigen Burak Bektaş auf offener Straße.
Also so wie es beschrieben wird von den Menschen, die dabei waren, standen 5 junge Männer zwischen 16 und 22 Jahre alt in der Rudower Straße. Das ist im Süden von Neukölln, also von Berlin, gegenüber vom Krankenhaus an der Bushaltestelle und haben dort sich noch unterhalten. Und dann kommt ein Typ irgendwie, war nichts vorgefallen. Es gab keine Wörter, die gesprochen wurden, gar nichts. Der kam und schoss und hat Burak erschossen und zwei seiner Freunde oder der Jungs, die dabei waren, lebensgefährlich verletzt. Die haben überlebt und zwei andere waren nicht verletzt, aber dabei.
Das sagt Helga Seib. Sie ist Teil von Reach Out, einer Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Berlin. Helga Seib begleitet gemeinsam mit der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş die Familie des Opfers. Die Tat findet ein halbes Jahr nach der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrundes statt. Deshalb steht zunächst die Vermutung eines Nachahmungstäters im Raum. Bis heute kann diese Annahme nicht bestätigt werden. Auch 10 Jahre nach dem Mord bleibt der Fall durch die Polizei unaufgeklärt. Viele Indizien weisen auf ein rassistisches Tatmotiv hin. Wer den Mord am 22-jährigen Burak Bektaş begangen hat und wieso die Person so handelte, kann dennoch nur vermutet werden.
Wie diese Person beschrieben wird, ist, dass es ein nicht mehr ganz junger Mann war, schätzungsweise vielleicht Ende 50, Anfang 60, irgendwie so. Der hatte eine Kapuze auf oder ein Käppi oder irgendwas. Also jedenfalls konnte man das Gesicht jetzt nicht wirklich gut erkennen, aber man konnte erkennen, dass der nicht jung ist. Und das ist eigentlich schon alles. Es gibt ja keine wirklich gute Täterbeschreibung, weil natürlich die Menschen, die dort am Tatort waren, außer den Jugendlichen gab es noch einen Transporterfahrer, die waren sozusagen ein bisschen mit Überleben beschäftigt. Insofern lag für uns die Idee nahe, dass das möglicherweise ein Nazi ist, der auf diese Gruppe schießt, weil er die nicht hierher gehörig empfindet. Also organisiert, nicht organisierter Nazi auf jeden Fall, ist ja immer so die Idee, wenn es sozusagen keine Beziehungstat ist, also keine Tat, der irgendetwas vorausgegangen ist, wie ein Gespräch, irgendetwas, ein Streit, dann ist es sozusagen eine Tat ohne irgendeine Beziehung. Und ich meine, wer mordet, ohne eine Beziehung zu den Personen zu haben, die sie ermordet? Also die Erfahrung vorher war, dass es Nazis gewesen sind. Und insofern lag uns das natürlich auch nahe, zu sagen, okay, das müsste der Punkt sein, wo man nachforscht sozusagen.
In der Kritik steht im Fall Burak Bektaş wie so oft die Untätigkeit der Polizei. Zwar finden Ermittlungen statt, allerdings wird vor allem dem rassistischen Tatmotiv nur zögernd nachgegangen. Die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Berlin zählt auch den Mord an Burak Bektaş in den sogenannten Neukölln-Komplex. Dieser beschreibt eine Serie an Gewaltanschlägen gegen Personen mit Migrationsgeschichte und antifaschistisch Engagierte. Die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus zählt allein zwischen 2016 und 2019 mindestens 55 Attacken. Ginge man im Hinblick auf ähnliche Angriffsserien mit zum Teil den gleichen mutmaßlichen Tätern zurück bis ins Jahr 2009, würde die Zählung mindestens 157 Anschläge umfassen.
Das geht von Brandstiftung bis zu Anschlägen aus dem Buchladen oder Buchläden sogar, die nichts weiter gemacht haben, als eine Veranstaltungsreihe gemacht haben zu Rechtspopulismus etc. Und dann der Wagen von dem Buchhändler zweimal irgendwie angesteckt worden ist, also zwei unterschiedliche Autos, Scheiben eingeworfen. Das Auto von einem Linksparteipolitiker wurde total abgefackelt. Und da gibt es dann halt auch so Merkwürdigkeiten, dass im Grunde genommen bekannt war, dass dieser Politiker der Linkspartei verfolgt worden ist, beobachtet worden ist von stadtbekannten Nazis und er aber nicht gewarnt worden ist. Also er nicht informiert worden ist darüber, was da für Aktivitäten seinetwegen entfaltet werden. Und dann wurde dieses Auto total abgebrannt. Das Auto stand ganz eng an dem Haus, wo seine Eltern wohnten. Es hätte noch schrecklichere Folgen haben können. Und dann gibt es eine Anzahl von Bedrohungen, von Schmierereien, wo dann solche Aufschriften wie 9mm für und dann der Name der Person, Jugendladen der Falken wurde irgendwie, wurden Brandanschläge drauf verübt auf Briefkästen von Menschen, die sich gegen rechts positioniert haben. Es gibt unterschiedliche Zählungen. Dieser Neukölln-Komplex, da heißt es dann immer ab 2016, aber das geht seit vielen Jahren mehr, je länger man damit beschäftigt ist. Und ich bin irgendwie beschäftigt seit eigentlich Bestehen unserer Beratungsstelle. Das ist 2001, sind wir mit Neukölln beschäftigt, weil es da immer wieder Angriffe gibt.
Warum die genannten Gewalttaten nicht zu ausreichender Aufklärung führen, mag unter anderem an behördlichen Verstrickungen zur rechtspopulistischen Alternative für Deutschland stehen. Thilo P. ist einer der Hauptbeschuldigten im Neukölln-Komplex. 2021 hatte er einen Taxifahrer rassistisch beleidigt und ihn daraufhin mit einem Schlagstock attackiert. P. war Beisitzer im Kreisverstand der Neuköllner Alternative für Deutschland. In einem abgehörten Gespräch mit einem weiteren Verdächtigen berichtet P. über den Verhör durch die Berliner Staatsschutzabteilung. Darin soll ihm der ermittelnde Staatsanwalt versichert haben, dass er selbst die AfD wähle und der Beschuldigte sich somit keine Sorgen machen brauche. Der Polizist Detlef M. ist ein weiteres AfD-Mitglied aus Neukölln. Er teilte sensible Polizeiinformationen über den Anschlag am Breitscheidplatz in einer AfD-Chatgruppe. Per Mail tauschte er sich mit Thilo P. über eine Veranstaltung eines Neuköllner Buchhändlers aus. 10 Tage später wurden diesem die Scheiben eingeschmissen.
Es gibt irgendwie sozusagen Polizisten, Polizistinnen auch, die sozusagen Informationen weitergeben, die irgendwie chatten in extrem rechter Manie, ungehindert, also ne, mit Wissen und auch mit Tun von Vorgesetzten. Es gibt eine Strafanzeige von Basta-Frauen, die hier auch sich organisiert haben, weil sie Betroffene sind von Anschlägen auch in Neukölln, wo ein Polizeibeamter da steht und sagt irgendwie, ja, naja, den Arm hochheben, das ist doch irgendwie nicht wirklich schwierig, was nicht verfolgt wird. Es gibt sozusagen Komplex bedeutet in diesem Zusammenhang, es gibt irgendwie ein Zusammenspiel von möglicherweise Nazis in der Polizei, also da gibt es eine Reihe von Ermittlungsverfahren und aber auch möglicherweise dadurch bedingt, das müsste man sich dann genauer angucken, eine Nichtaufklärung.
Ist es die behördliche Trägheit gegenüber Rechtsextremismus, die in Neukölln auch in den darauf folgenden Jahren rechte Angriffe immer wieder begünstigt? Ja, befinden Rita und Phil Holland im Prozess gegen Rolf Z. Dieser hat in der Nacht zum 20. September 2015 ihren Sohn, den britischen Juristen Luke Holland, mit einer Schrotflinte erschossen. Ein politisches Motiv stellt das Gericht nicht fest. Berücksichtigt wurde hingegen, dass der Täter unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Rolf Z. war bereits im Vorhinein in der Untersuchungsakte von Burak Bektaş aufgetaucht. Laut der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş und den Eltern von Luke Holland wurde diesem Hinweis während den Ermittlungen im Jahr 2012 nicht mit ausreichender Sorgfalt nachgegangen.
Und da war dann halt schon klar, dass es einen Hinweis auf diese Person, also auf diesen Mörder von Luke Holland gegeben hat und der auch in der Akte von Burak schon aufgetaucht ist. Und aber diesen Hinweis unserer Meinung nach nicht mit der Sorgfalt nachgegangen worden ist, sodass die Familie von Luke Holland irgendwie dann später im Gericht auch gesagt hat, wenn das passiert wäre, dann wäre unser Sohn vielleicht gar nicht erschossen worden, weil möglicherweise dieser Rolf Z. möglicherweise auch der Mörder ist von Burak.
Im Fall Burak Bektaş liegt nun 10 Jahre nach der Tat ein Antrag für einen unabhängigen Untersuchungsausschuss vor. Laut Helga Seib ist sehr wahrscheinlich, dass dieser auch stattfindet. Der Ausschuss soll untersuchen, wie das Versagen der Berliner Behörden zustande kommt. Mit dabei ist unter anderem auch die Alternative für Deutschland. Gerade hinsichtlich der Parteiverstrickungen in die Anschlagsserie ist dies nicht unproblematisch. Der Kreisverband der AfD Neukölln war nicht nur am Rande vernetzt mit den Hauptverdächtigen im Neukölln-Komplex. Theoretisch können einzelne Abgeordnete oder auch Parteien per Abstimmung von einem Untersuchungsausschuss ausgeschlossen werden. Ob sich jedoch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss überhaupt konstituieren kann, wenn eine Fraktion nicht vertreten ist, ist fraglich. Laut Geschäftsordnung müssen alle Fraktionen vertreten sein. Helga Seib begleitet gemeinsam mit der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş die Familie des Opfers. Im Gespräch schildert sie ihre Erwartungen an den Untersuchungsausschuss.
Er wird jetzt keinen Mord aufklären, er wird auch keine Taten aufklären, aber der wird möglicherweise ein bisschen Licht reinwerfen, warum diese Taten nicht aufgeklärt werden und wie die Verwicklungen eigentlich sind. Das mindestens bleibt es im Gespräch. Also ich bin jetzt nicht die optimistischste Gesprächspartnerin für Umjubelung von Untersuchungsausschuss, aber eine Erfahrung mit Untersuchungsausschüssen ist ja schon, dass man Dinge erfährt, die man sonst ohne den Untersuchungsausschuss möglicherweise so nicht rausgekriegt hätte, nicht in die Öffentlichkeit bekommen wären. Und insofern verspreche ich mir auf jeden Fall mehr Informationen.
Über den Mord an Burak Bektaş im Berliner Stadtteil Neukölln. Dieser ist bis dato unaufgeklärt und jährte sich am Dienstag zum 10. Mal. Unter dem Motto Burak unvergessen, aufklären und gedenken rufen verschiedene Initiativen für Sonntag, den 10. April, um 14 Uhr zur Kundgebung am Gedenkort an der Berlin-Neuköllner Rudorfer Straße, Ecke Möwenweg auf. Vom 8. bis zum 10. April wird in Schellenroda die sogenannte Frühjahrsakademie stattfinden. Das diesjährige Thema wird der Mensch sein. Veranstaltet wird diese Akademie vom Institut für Staatspolitik, abgekürzt IFS, und erstmalig in Kooperation mit der Gegen Uni und dem Konfliktmagazin. Das als rechtsextrem eingestufte Institut für Staatspolitik sieht sich selbst als Think Tank der neuen Rechten. Gegründet wurde das Institut im Jahr 2000 von unter anderem dem rechten Verleger Götz Kubitschek. Die Gegen Uni ist ein Projekt des Konfliktmagazin-Gründers Erik Ahrens und will im Wesentlichen eine Schulungsfirma der extremen Rechten sein. Wie jedes Jahr ist auch dieses Jahr wieder Protest vom Kollektiv IFS Dichtmachen gegen die Akademie angekündigt. Wir haben mit Vanja Seifert von IFS Dichtmachen über die Proteste gesprochen. Als erstes gibt er uns einen Überblick über die diesjährige Akademie.
Also die Frühjahrsakademie ist insofern dieses Jahr ein Novum, als dass sie tatsächlich im Frühjahr stattfindet. Normalerweise haben wir Winter- und Sommerakademien. Das liegt einfach an Corona, dass man mittlerweile wieder tagen kann. Und es gibt sehr spannende Entwicklungen tatsächlich. Es hatte sich in den letzten Jahren schon angedeutet, seit der Beobachtung durch den Verfassungsschutz, dass nicht mehr alle Sachen veröffentlicht werden. Wir sind natürlich trotzdem, um ein bisschen Werbung zu machen, vom Institut für Staatspolitik und von den Partnern, mit denen sie diesmal zusammenarbeiten, dem Konfliktmagazin und der Gegenuni Sachen veröffentlicht wurden, die wir mal zusammengetragen haben, unter anderem auf unserem Blog, aber ich kann natürlich hier auch ein paar Sachen erzählen. Das Spannende daran ist, man ist sich offensichtlich nicht ganz einig, wie und was man da eigentlich veröffentlichen wollte. Kubitschek wollte offensichtlich nur die Sachen veröffentlichen, die am Sonntag passieren, quasi die hauseigenen AutorInnen und ReferentInnen, die üblichen Verdächtigen, zum Beispiel Martin Sellner von der IB Österreich soll da reden. Der Partner der diesjährigen Frühjahrsakademie des sogenannten Institut für Staatspolitik, das Konfliktmagazin um Erik Ahrens, hat allerdings einen etwas ausführlicheren Artikel eben verfasst. Da finden wir eben ein paar Informationen drin, wer dann noch so als Referenten auftaucht. Zum Beispiel wird das eben Thor von Waldstein sein, zum Transhumanismus, wie gesagt, IB-Kader Martin Sellner. Erik Lehnert wird außerdem einen Vortrag halten zu Oswald Spenglers Menschenbild. Und Jonas Schick, Herausgeber der Zeitschrift Die Kehre, ein rechtes Ökomagazin, will zum Thema Masse Mensch referieren. Das ist insofern ganz interessant, als dass man da merkt, dass die AutorInnen der Sezession des Instituts für Staatspolitik, wie auch Jonas Schick eben, offensichtlich versuchen, mit vielen Magazinen, Publikationen irgendwie eine rechte Szene, eine Relevanz zu erzeugen. Und im Endeffekt aber immer wieder dahin zurückkommen, wo sie offensichtlich herkommen, nämlich aus dem sogenannten Institut für Staatspolitik.
Du hast jetzt auch schon sehr viel darüber gesprochen, wer da wahrscheinlich kommen wird, aber ja auch gesagt, es sind so 100 bis 120 TeilnehmerInnen. Wer kommt denn da noch so zu der Frühjahrsakademie und wer darf da überhaupt hinkommen?
Die Akademien an sich ist ein Konzept, das sich vor allem und ganz dezidiert an junge Menschen eben richtet. Das heißt, Kubitschek will da Leute haben, die bis ungefähr 35 Jahre alt sind. Männlich, weiblich ist egal, wobei es nach dem, was wir beobachten, natürlich immer wieder einen großen Überschuss an männlich gelesenen Personen dort bei diesen Akademien gibt. Frauen sind eher die Ausnahme oder weiblich gelesene Menschen. Und die kommen dann aus der ganzen Bundesrepublik, beziehungsweise eben auch noch darüber hinaus. Also in der Vergangenheit konnten wir öfter Kader der mittlerweile verbotenen Identitären Bewegung Österreich eben beobachten. Der ehemalige Chef Martin Sellner ist mit dabei. Also junge Menschen, die sich in irgendeiner Weise mit rechter, extrem rechter Politik beschäftigen möchten, sich in irgendeiner Weise für intellektuell halten, beziehungsweise das Ganze ein bisschen intelligenter als dem NPD-Slogan Deutschland den Deutschen ausdrücken wollen, die gehen dann zu so einer Akademie, knüpfen dort Netzwerke, frischen Netzwerke auf, die sie ohnehin haben und lassen sich dann dort tatsächlich schulen.
Inwiefern dient dieses Event denn auch als Vernetzungsmöglichkeit innerhalb der Szene?
Das ist definitiv ein ganz großes und nach wie vor wichtiges Vernetzungsevent für die extrem rechte Szene. Definitiv nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern tatsächlich deutschlandweit. Es ist angekündigt, dass wieder bis zu 100 bzw. 120 Personen dort teilnehmen können. Auch da ist man sich bei den Zahlen und bei den Veröffentlichungen bei den beiden nicht einig. Aber es ist ein Vernetzungspunkt. Martin Sellner ist wieder mit dabei. Es werden möglicherweise wieder AfD-PolitikerInnen auftauchen. Und wie wir in den letzten Wochen und Monaten eben immer wieder gesehen haben, tauchen die Leute immer wieder woanders auf. Wir haben gerade auch Mittwochmorgen feststellen müssen, dass es mehrere Hausdurchsuchungen in Deutschland gab, unter anderem eben zu Combat 18 bzw. Knockout 51. Das sind Leute, die mittelbar bzw. über zwei Ecken dann eben auch Kontakte zum Institut für Staatspolitik bzw. zu den Leuten haben, die auf solchen Akademien auftauchen. Und insofern ist es immer wieder wichtig, auch von antifaschistischer Seite das Ganze zu begleiten, zu gucken, wer kommt denn da, weil die gerade versuchen, sich eben im Deckenhaus zurückzuziehen, um darauf aufmerksam zu machen, was da nach wie vor passiert, dass dort die ideologische Grundlage für rechte Hetze, für rechte Gewalt, aber auch für rechten Terror eben ideologisch gelegt werden, bei solchen Veranstaltungen oder bei den Publikationen, die es dort aus diesem Hause gibt. Und das muss antifaschistisch begleitet werden, beziehungsweise müssen wir natürlich weiter dafür sorgen, dass sie an Relevanz verlieren.
Ja, du hast ja gerade auch schon die Zusammenarbeit mit der AfD angesprochen. In eurer Kurzanalyse auf eurem Blog sprecht ihr ja auch an, dass eine AfD-Größe da beworben wird und ihr erwähnt, dass es wahrscheinlich Hans-Thomas Tillschneider ist. Wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen dem IFS und der AfD gerade?
Die Zusammenarbeit gestaltet sich tatsächlich sehr schwierig. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Kubitschek und Co. nach wie vor nicht unmittelbar in der Partei sind, aber da Sachen sagen wollen oder vorgeben wollen. Das fängt an mit der abgelehnten Mitgliedschaft, die es damals noch unter Bernd Lucke gab. Dann geht das weiter mit dem Rauswurf von Erik Lehnert aus dem Vorstand der Desiderius Erasmus Stiftung, der AfD-nahen Stiftung. Wurde das herausgeflogen. Sicherlich nicht, weil es ideologische Probleme gab, sondern vor allen Dingen, weil man der Beobachtung durch den Verfassungsschutz entgehen wollte, was nun natürlich nicht geklappt hat, beziehungsweise im Fall der AfD auf jeden Fall nicht in dem Maße. Es werden aber trotzdem ganz klar Impulse, Ideen, Gedankenkonstrukte aus dem sogenannten Institut für Staatspolitik in der AfD aufgenommen, rezipiert, diskutiert und zum Teil auch in sowas wie programmatische Ansätze eben umgesetzt. Und dafür braucht es quasi keine unmittelbare Zusammenarbeit. Da reicht es für die, wenn man dort publiziert, ab und zu kritisiert. Und wir können davon ausgehen, einige Berichte und Recherchen aus der Vergangenheit gibt es ja da, dass man natürlich auch mit dem einen oder anderen intensiver diskutiert. Björn Höcke sprach davon, dass er aus Schnellroda seinen sogenanntes geistiges Manna zieht. Das lässt tief blicken, wenn man ihn so reden hört, was da für geistiges Manna offensichtlich produziert wird. Bei anderen ist das eben nicht anders. Auch der angesprochene Hans-Thomas Tillschneider ist regelmäßig in Schnellroda bei Veranstaltungen mit dabei. Wir können davon ausgehen, dass er regelmäßig auch mit Kubitschek zu tun hat, dass da Sachen diskutiert werden und dass sie ganz gut in die Parteiarbeit trotzdem eingebunden sind. Nicht zuletzt über jemanden wie Erik Lehnert, der nach wie vor auch noch für einen brandenburgischen AfD-Abgeordneten.
Ja, ihr plant ja, das hast du auch schon angesprochen, wie jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder Gegenprotest. Was ist denn dieses Jahr von euch geplant oder angemeldet?
Genau, wir werden auf jeden Fall wieder vor Ort sein, werden das Ganze begleiten. Wir haben eine ganze Menge sehr interessanter Redebeiträge, wie ich glaube. Möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber wir werden am Freitag da sein, um 17.30 Uhr, direkt wieder vor dem Schäfchen und werden dort gegen die Eröffnung des sogenannten Instituts für Staatspolitik der Frühlingsakademie dort protestieren. Da sind alle herzlich eingeladen, das ist eine ganz normal angemeldete Kundgebung. Wir werden für ein bisschen Kuchen sorgen, ein bisschen Kaffee, weil es doch am Freitag nochmal ein bisschen kühler werden könnte und werden dann dort eben protestieren und gucken, was dort getrieben wird.
Das war ein Gespräch mit Vanja Seifert vom Kollektiv IFS Dichtmachen über die diesjährige Frühlingsakademie des Instituts für Staatspolitik. Mehr Informationen findet ihr auf dem Blog des Kollektivs. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Georges Gamondey. Am 31. März 1991 wird Georges Gamondey in der Straßenbahn in Dresden von Neonazis angegriffen und kurze Zeit später von der Tramfahrerin blutend neben dem Gleisbett gefunden. Der 28-jährige Georges Gamondey stirbt eine Woche später am 6. April 1991 an seinen schweren Körperverletzungen. Vor Gericht kann nicht abschließend geklärt werden, ob er von den rechten Skinheads aus der fahrenden Straßenbahn gestoßen wurde oder aus Angst vor den Tätern aus der Tür sprang. Georges Gamondey ist das erste Todesopfer rassistischer Gewalt in Sachsen nach der Wiedervereinigung. Georges Gamondey wird von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Erich Bosse. Am 4. April 1992 wird der 48-jährige Erich Bosse bei einem rassistischen Brandanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete in Hörstel in Nordrhein-Westfalen ermordet. Bei dem Feuer, das in der Gemeinschaftsküche der Unterkunft entfacht wurde, werden 6 weitere Personen verletzt. Erich Bosse stirbt noch vor Ort an einer schweren Rauchvergiftung. Die Ermittlungsbehörden konnten schnell feststellen, dass es sich bei dem Feuer um einen gezielten Brandanschlag handelte. Die TäterInnen können bis heute nicht ermittelt werden. Erich Bosse ist bis heute nicht offiziell als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Friedrich Masling. Am 29. März 1993 wird der 58-jährige Friedrich Masling in Bad Segeberg von zwei Neonazis schwer misshandelt. Wenige Tage später erliegt er den Körperverletzungen. Friedrich Masling bezieht an diesem Tag eine Unterkunft für wohnungslose Menschen. Die beiden Täter wohnen schon länger in der Unterkunft. Sie misshandeln und verprügeln Friedrich Masling mit einer Flagge der rechtsextremen Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei stundenlang. Schließlich lassen sie ihn am Tatort liegen, wo Friedrich Masling erst Tage später gefunden wird. Die Täter werden nach Jugendstrafrecht wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu je einer 3,5-jährigen und einer 3-jährigen Haftstrafe verurteilt. Das Urteil für diese Tat sticht durch seine besondere Milde heraus. Die Täter bewegen sich weiterhin im rechtsradikalen Milieu und fallen seitdem immer wieder durch rechtsmotivierte Straftaten auf. Wir erinnern an Mehmet Kubaschlik. Am 4. April 2006 wird der 39-jährige Mehmet Kubaschlik vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund NSU in Dortmund ermordet. Mehmet Kubaschlik besitzt einen kleinen Kiosk in der Dortmunder Nordstadt. Zwischen 12 und 13 Uhr suchen die TäterInnen den Kiosk auf und schießen viermal auf Mehmet Kubaschlik. Zwei der Schüsse treffen ihn. Er wird wenig später von einer Kundin tot hinter der Ladentheke gefunden. Die Polizei ermittelt lange nicht in rechtsradikalen Kreisen. Erst nach der Enttarnung des sogenannten NSU 2011, nachdem zwei der Täter sich selbst getötet haben, wird Mehmet Kubaschlik als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Am 11. Juli 2018 verhängt das Oberlandesgericht München eine lebenslange Haftstrafe für die TäterInnen. Die Helfer werden zu Haftstrafen von 2, 2,5, 3 und 10 Jahren verurteilt. Wir erinnern an Halit Yozgat. Am 6. April 2006 wird Halit Yozgat vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund NSU in Kassel ermordet. Der 21-jährige Halit Yozgat arbeitete an diesem Tag im Internetcafé seines Vaters, als Mitglieder der Terrorzelle das Café betreten und ihn mit zwei Kopfschüssen ermorden. Er wird kurze Zeit später von seinem Vater gefunden und stirbt noch vor Ort in dessen Armen. Wie auch bei den anderen Morden des NSU an Menschen mit einer Migrationsgeschichte, ermittelt die Polizei auch bei der Ermordung von Halit Yozgat im direkten Umfeld des Opfers und nicht in rechtsextremen Kreisen. Wie Mohamed Kubaschlik wird auch Halit Yozgat erst nach der Enttarnung des sogenannten NSU 2011 als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Heute Abend wird im Conner Island in Leipzig die Broschüre Turn Left gegen den neuen Faschismus und den Nationalismus der Mitte vorgestellt. Eingeladen sind VertreterInnen der Kampagne Nationalismus ist keine Alternative und TOP Berlin. Die Veranstaltung beginnt heute Abend um 19 Uhr im Conner Island. Einlass ist ab 18.30 Uhr. ImpfskeptikerInnen und Verschwörungsmythen bleiben leider weiterhin ein aktuelles Thema. Dazu findet ebenfalls am heutigen Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr eine Online-Veranstaltung mit Benjamin Winkler von der Amadeo-Antonio-Stiftung statt. Der Vortrag beschäftigt sich mit der eher unbekannten historischen Seite von Impfskepsis und damit zusammenhängenden Verschwörungsmythen. Davon ausgehend wird auch auf heutige Kontinuitäten geblickt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Herbert Wehner Bildungswerk. Für die Teilnahme am heutigen Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr ist eine Anmeldung vorab auf der Homepage des Herbert Wehner Bildungswerks notwendig. Die Homepage ist zu finden unter www.wehnerwerk.de. Dabei wird Wehner mit H geschrieben. Unter dem Reiter Bildung ist die Anmeldung zum Vortrag heute Abend möglich. Passend zum Thema ImpfskeptikerInnen und Verschwörungsmythen folgt der nächste Veranstaltungshinweis. Für den Samstag haben QuerdenkerInnen Proteste in Berlin-Kreuzberg angekündigt. Der Gegenprotest trifft sich am Samstag um 13.30 Uhr am Görlitzer Park in Berlin. Aktuelle Infos zum Gegenprotest finden sich im Telegram-Kanal der Anti-Verschwurbelten Aktion. Am nächsten Mittwoch, den 13. April, organisiert das Netzwerk für demokratische Kultur aus Wurzen eine Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Opfer der Todesmärsche 1945. Treffpunkt ist am kommenden Mittwoch um 17 Uhr am Gedenkstein an der Muldenwiese in der Nähe des Dreibrückenbads in Wurzen. Dort wird mit Gedichten und Texten an die Opfer der Verbrechen des Naziregimes in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs erinnert. Die VeranstalterInnen laden dazu ein, Blumen am Gedenkstein niederzulegen. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 7. April 2022. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?